Ich möchte noch kurz mit uns beten. Lieber Vater, danke für diesen Sonntagmorgen. Danke für die Möglichkeit, dir hier in diesem Gottesdienst zu begegnen. Und wir wollen jetzt auch in deinem Wort nach deiner Gegenwart suchen. Wir wollen dich bitten, dass du uns abholst mit deinem Wort, dass du unsere Gedanken leitest, dass du uns korrigierst, uns aufbaust, Mut machst, Kraft gibst. Herr, lass dein Wort eingehen in unsere Herzen. Amen. Ich bin ein Kölsch. Ich bin ein Kölsch. Ein Ausspruch, der nicht wirklich verbrieft ist, aber der gesagt sein sollte. So sagt die Geschichte. Ausgesprochen am 18. Juni 1999, und zwar, wo sollte es anders sein? In Köln. Und zwar nicht nur in Köln, sondern wir wissen es genauer, in einer Brauerei, in einer Traditionsbrauerei in Köln, in der Malzmühle. Das wäre jetzt eher kölsch zu erwarten, aber wir als Deutsche wissen natürlich, das ist sprachlich nicht so ganz sauber. Ich bin ein Kölsch. Man könnte vielleicht sagen, ich bin ein Kölscher, aber die Person, die das gesagt hat, war eine Person, die des Deutschen nicht mächtig war. Der Mann, dem dieser, mehr oder weniger witzige Spruch zugesprochen wird, war ein Mann, der im Juni 1999 diese Stadt Köln auf den Kopf gestellt hat. Der Besuch dieses Mannes hat Köln sozusagen in einen Ausnahmezustand versetzt und es ging so weit, dass Leute, die in der Innenstadt wohnten, aus ihren Wohnungen evakuiert wurden, herausgenommen wurden, die haben dann Hotelzimmer bekommen, dass ganze Straßenzüge gesperrt wurden, dass Gullideckel zugeschweißt worden sind und dass unsere schöne Stadt Köln wirklich auf den Kopf gestellt wurde. Am 18. bis 20. Juni 1999 fand in Köln der G8-Gipfel statt. Und der Mann, dem dieser Ausbruch zugesagt wird, war kein geringerer als Bill Clinton, der eben im Auftakt dieses G8-Gipfels zu einem Glas Bier eingeladen wurde, in die Malzmühle ging, und dem Rausgehen soll er gesagt haben, in Anlehnung an das berühmte Wort von John F. Kennedy, damals in Berlin an der Mauer, ich bin ein Berliner, hat er wohl gesagt, ich bin ein Kölsch. Wir haben heute schon im Auftakt mitbekommen, dass wir heute einen besonderen Sonntag feiern, Palmsonntag. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum ich mit so einer Anekdote in meine Palmsonntag-Predigt starte. Aber, wie ihr schon auch erwarten dürft und ahnt, es gibt mehr Parallelen, als wir auf den ersten Blick meinen. Palmsonntag feiert die Christenheit als das Ereignis, das uns die Bibel erzählt, und zwar als Jesus mit seinen Jüngern nach Jerusalem kommt. Der Grund, warum ist Jesus unterwegs nach Jerusalem? Er möchte mit seinen Jüngern in Jerusalem das Passafest feiern. Und das ist was Schönes, man fährt dahin, feiert sein Fest. Was das aber eigentlich bedeutet hat, dieses Passafest in Jerusalem zur Zeit Jesu, das wird uns deutlicher, wenn wir uns das mal genauer anschauen. Und es gibt einen sehr spannenden Mann, Carsten Peter Tiede, der ist Historiker und Papyrologe. Das sind die Leute, die sich mit den alten Papyrusschriften wissenschaftlich auseinandersetzen. Und der hat uns so mitgenommen in diese Zeit. Und der schreibt Folgendes. Der Historiker und Papyrologe Carsten Peter Tiede berichtet, dass zur Zeit Jesu anlässlich der Pilgerströme zu den jüdischen Hochfesten Passa und Shavuot die römischen Präfekten ihren Amtssitz extra nach Jerusalem verlegen, zeigt dies neben der hohen religiösen Bedeutung auch etwas von der politischen Brisanz dieser Feste. Jetzt haltet euch fest, bei über 1 Million Pilgern bestand in den Zeiten der Festtage immer die Gefahr von Volksaufständen, die dann sofort bekämpft werden konnten. Während der Präfekt in einem der herodianischen Paläste weilte und dort seinen provisorischen Amtssitz einrichtete, war die römische Schutztruppe in der Antonia-Festung stationiert. Passa sehen wir immer so als dieses Passafest, so ein bisschen klein und so religiös und so. Passa war ein absolutes Ereignis zur Zeit Jesu. Über 1 Million Pilger in Jerusalem. Und das hatte so eine Bedeutung, dass der Präfekt, also derjenige, der von der römischen Besatzungsmacht zuständig war für die innere Ordnung, dass er extra seinen Regierungssitz nach Jerusalem provisorisch verlegte und eine ganze Einheit Spezialtruppen mitgenommen hat, weil das so, ja, wie ein Pulverfass war, dieses Treffen. Und genau in diese Situation, das müssen wir jetzt immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, in diese Situation kommen nun die Berichte vom Einzug Jesu nach Jerusalem. Und ich möchte uns das vorlesen aus einem ganz besonderen Evangelium, das Markus-Evangelium. Und das Spannende ist, dieser Einzug Jesu in Jerusalem ist ein Bericht, der sozusagen von allen 4 Evangelisten dargestellt wird. Das ist nicht bei allen biblischen Geschichten so. Also sowohl die Synoptiker als auch Johannes erzählen davon. Und ich habe aber bewusst Markus ausgesucht, weil Markus das älteste Evangelium ist. Also Markus ist derjenige, der als erstes uns was über das Leben Jesu geschildert hat. Etwa 70 nach Christus aufgeschrieben. Und das können wir lesen in Markus 11 und da lese ich die Verse 1 bis 11. Kurz vor Jerusalem kamen sie in die Nähe der Ortschaften Bethphage und Bethanien am Ölberg. Da schickte Jesus 2 seiner Jünger voraus und trug ihnen auf, geht in das Dorf davon. Dort werdet ihr gleich am Ortseingang einen jungen Esel angebunden finden, auf dem noch niemand geritten ist. Bindet ihn los und bringt ihn her. Und wenn jemand fragt, was tut ihr da, dann antwortet, der Herr braucht ihn und wird ihn bald wieder zurückschicken. Die beiden gingen hin und fanden tatsächlich den jungen Esel draußen auf der Straße an einem Hoftor angebunden. Als sie ihn losmachten, sagten ein paar Leute, die dort herumstanden, wie kommt ihr dazu, den Esel loszubinden? Da sagten sie, was Jesus ihnen aufgetragen hatte, und man ließ sie gewähren. Sie brachten den Esel zu Jesus, legten ihre Kleider über das Tier und Jesus setzte sich darauf. Viele Leute breiteten ihre Kleider als Teppich auf die Straße. Andere rissen Zweige von den Büschen auf den Feldern und legten sie auf den Weg. Die Menschen, die Jesus vorausliefen und die ihm folgten, begannen laut zu rufen: Gepriesen sei Gott! Heil dem, der in seinem Auftrag kommt. Heil der Herrschaft unseres Vaters Davids, die jetzt anbricht. Gepriesen sei Gott in der Höhe. So kam Jesus nach Jerusalem. Er ging in den Tempel und sah sich dort alles an. Als es Abend geworden war, ging er mit seinen Jüngern nach Bethanien zurück. Ich habe aus der guten Nachricht im heutigen Deutsch gelesen, wenn ihr etwas andere Übersetzungen lest, zum Beispiel aus der Züricher oder aus der Luther, dann heißt es hier, dass die Menschen vorauslaufen und rufen, und das haben wir eben gesungen, deswegen war das ein schöner Auftakt zur Predigt, dieses Lied, Hosanna oder Hosianna. Das gehört ja eigentlich rein in den Text, ist hier leider nicht mit übersetzt worden, aber es ist wichtig für das Textverständnis. Das Markus-Evangelium ist ein besonderes Evangelium und das wird uns dann auch noch die nächsten Tage beschäftigen, weil Markus, anders als die Evangelisten, die anderen Evangelisten, das Ostergeschehen, also die Auferstehung, die Göttlichkeit Jesu eher in den Hintergrund drückt. Für Markus ist viel, viel wichtiger, dass Gott Mensch geworden ist. Also er stellt sehr stark die Menschheit Gottes, Jesus den Menschensohn, in den Mittelpunkt seines Evangeliums. Und das zentrale Thema im Markus-Evangelium ist, dass Jesus als der leidende Messias im Gegensatz zur Gewalttätigkeit der Welt und der weltlichen Kriegsmächte derjenige ist, der das wahrhaft Menschliche bringt. Also, Jesus, der leidende Messias, der das wahrhaft Menschliche auf diese Erde bringt. Und das hat eine besondere Bedeutung, weil wenn wir jetzt im Hintergrund behalten, dass das Markus-Evangelium 70 nach Christus geschrieben ist, dann wissen die Historiker, dass genau 70 nach Christus ein furchtbarer Bürgerkrieg tobte in Israel und deswegen für die Menschen, die dieses Markus-Evangelium lesen, Krieg und Kriegserfahrung, denkt an Syrien oder an andere Kriegsschauplätze, Alltag waren. Also die hatten vor Augen, dass Soldaten rumziehen, dass sie sich töten, bekämpfen und so weiter. Schlimme Situation damals in Israel. Da hinein schreibt Markus dieses Evangelium. Ich habe eben gesagt, ich habe aus dem 11. Kapitel gelesen und im Grunde beginnt in der Liturgie und in der Kirche jetzt sozusagen die Karwoche mit dem heutigen Sonntag sozusagen. Das Spannende ist, dass wir das parallel ablesen können im Evangelium. Das heißt, zwischen dem Einzug Jesu in Jerusalem und dem Ostergeschehen, das ist super spannend, ich weiß euch nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, liegen 6 Kapitel. Da ist ganz viel an Inhalten reingepackt, die wir kennen. Und das heißt, das ganze vorherige Leben, also im Grunde 3 Jahre, sind sozusagen von Kapitel 1 bis 11 abgehandelt worden. Also, und jetzt nochmal 6 Kapitel, ein paar Tage in Jerusalem. Also eine unglaubliche Gewichtung, die hier in diese Zeit hineingelegt wird von den Evangelisten. Und das ist bei den anderen Synoptikern das Gleiche. Diese Zeit in Jerusalem zwischen Einzug Jesu und dem Ostergeschehen ist sozusagen ganz wichtig. Da wird der Fokus ganz eng gemacht und es wird ganz viel erzählt, was in dieser kurzen Zeit noch passiert ist. Super spannend. Nur Johannes macht eine Ausnahme, der hält es kurz. Das heißt, diese Zeit, die jetzt anbricht, mit diesem Einzug oder Palmsonntag, ist eine ganz besondere, intensive Zeit der geistlichen Auseinandersetzung. Wir kennen die Geschichte, ihr habt die alle 1000-mal gelesen, genauso wie ich. Und wenn einem Dinge so vertraut sind, dann liest man schnell mal drüber hinweg. Das birgt eine Gefahr, dass man letztlich das Verständnis für diesen Text verliert. Und ich habe mal 3 Elemente rausgenommen, wo ich denke, dass uns dieses Verständnis für diesen Text insofern verloren geht, als dass wir diese Elemente kaum noch deuten können. Das heißt, wir brauchen, um Texte zu verstehen, einen Schlüssel, um diese Begriffe aufzuschließen, um dann tiefer in den Text einzudringen und zu verstehen, worum geht es. Ich habe 3 Sachen rausgegriffen, die ganz elementar sind für diesen Text und für das Verständnis dieses Textes. Der Esel, der Esel, Esel, dann dieses Hosianna, was wir auch schon gesungen haben, und die Palmzweige. Das sind die 3 wesentlichen Elemente in diesem Text. Und wenn wir es schaffen, diese Elemente jetzt aufzuschließen, uns zu erschließen, dann werdet ihr merken, wie dieser Text plötzlich zu uns spricht und wie wir plötzlich auch merken, welche Prägnanz, welche Explosivität auch auf Hintergrund dieses Passageschehens, was da jetzt anfängt, da drinnen sind. Der Esel. Ich weiß nicht, ob euch schon mal gewundert habt, warum ist Jesus mit einem Esel da nach Jerusalem reingesitten? Hätte auch ein Pferd nehmen können oder einen Prunkwagen oder zu Fuß gehen. Nein, Esel. Der Esel ist, und er erwartet das schon, ist sicherlich nicht nur ein Reittier, sondern es ist ein Tier, was symbolträchtig ist. Und das ist das Wichtige, wenn wir uns solche Texte erschließen wollen. Wir müssen diese Symbolhaftigkeit, die Bedeutung dieser Begriffe eben rauskristallisieren und eben deuten können. Der Esel steht für die gläubigen Juden, und die verstehen das auch sofort so, als Sinnbild für Bescheidenheit und als Sinnbild für den gewaltlosen König. Der gewaltlose König, und das ist keine Geschichte, die man sich so sagt, sondern die vernetzt sich mit dem Alten Testament. Und da spricht der Prophet Zacharja, ich lese das gleich noch vor, kündigt im Grunde das Kommen eines Königs an in der Zukunft, eines guten Herrschers, eines gewaltlosen Königs. Und Zeichen dieses Königs wird sein, dass er auf einem Esel geritten kommt. Also, erinnert uns ein bisschen an Weihnachten, wo ja auch ganz viele Symbole drin sind. Ich lese das gleich noch vor. Es gibt aber noch einen Aspekt, der mit dem Esel verbunden ist. Ihr wisst, dass in den mosaischen Gesetzen geregelt ist, wenn ein Bauer auf dem Bauernhof, wenn da Tiere geboren sind, dass diese Erstgeburt des Tieres immer Gott gehört. Das heißt, die Erstgeburt der Kuh oder der Ziege oder des Lammes wird geopfert im Tempel für Gott, wird für Gott hingegeben. Der Esel ist nach Mose das einzige Tier, wo die Erstgeburt nicht geopfert werden muss, sondern die wird ausgelöst, also da gibt es einen Ersatz für, Und das ist ein Lamm. Wenn der Bauer also einen jungen Esel bekommt, in seinem Stall da, dann braucht er dieses Eselsfüllen nicht zu schlachten, nicht zu opfern für Gott, sondern er darf dafür ein Lamm nehmen als Ersatz. Ganz interessant. Ich komme gleich noch dazu, was das bedeutet. Zweiter Punkt, Hosanna. Hosanna, wir haben es gerade gesungen, ganz laut. Und es klingt so, auch hier in der Übersetzung, nach einem Jubelruf. So haben wir es auch gerade gesungen. Und wir können uns vorstellen, die Jünger ziehen mit Jesus da rein. Denkt euch, die kommen über den Ölberg und vor ihnen liegt Jerusalem, die heilige Stadt. Und da ist Action, da sind Millionen von Menschen, die kommen zusammen. Das ist Leben, Trubel, Action. Und sie sehen die heilige Stadt und sie sehen den Tempel und der glänzt und der ist golden. Und sind voller Freude und singen Hosanna, gelobt sei der Herr. Aber Hosanna heißt gar nicht gelobt sei der Herr. Es ist gar kein Lobpreis. Sondern Hosanna ist ein Flehen, es ist eine Bitte. Hosanna heißt nämlich nichts anderes als hilf doch. Also müssen Hosanna gar nicht singen mit Inbrunst und Freude, sondern mehr flehend, bittend. Hosanna, hilf doch, Gott. Es gibt andere Übersetzungen. Hosanna haben wir gesehen, eben auch gesungen, aber im Aramäischen heißt es, muss ich jetzt gerade ablesen, Hosanna. Also im Aramäischen, das ist die Sprache Jesu, die Alltagssprache Jesu, Hosanna, heißt aber alles Hosanna. Und jetzt kommt es, ganz spannend, dieses Wort Hosanna oder Hosanna ist verwandt sprachlich mit dem Begriff Jesus. Oder Joshua, so wie es im Aramäischen heißt. Also, Hosanna heißt hilf doch und Jesus hat auch eine Bedeutung, das heißt Jahwe oder Gott ist Hilfe. Ihr merkt, hier gibt es eine Interaktion zwischen der Bitte, die die Jünger singen, und dem Heiland, der quasi auf dem Esel mitreitet. Die Jünger singen, Herr, hilf! Und sie führen in ihrer Gruppe Jesus mit sich. Und Jesus heißt, und das ist der Name, den der Engel Maria gegeben hat, wie Jesus heißen soll, Gott ist Hilfe. Jahwe ist Hilfe. Also, die Antwort auf diese flehentliche Bitte und Rufe sitzt auf dem Esel und reitet nach Jerusalem rein. Das Letzte, die Palmzweige. Die Palmzweige sind für antike Menschen, für die Menschen, die dieses lesen, ob sie jetzt Juden sind oder Römer oder Griechen, sind durchaus, oder hier heißt es Zweige nur, sind durchaus Dinge, die kennen. Das ist für die gar nichts Ungewöhnliches. Und das, was da passiert, dass man Zweige auf den Boden legt, wenn sozusagen da jemand einreitet, ist auch was Vertrautes. Das muss man den Menschen nicht übersetzen. Palmzweige, so wie es eigentlich heißt, und deswegen heißt der Sonntag ja auch Palmsonntag, sind in der Antike heilige Bäume gewesen. Und bei den Griechen sind sie bestimmten Göttern geweiht gewesen, zum Beispiel dem Apollon. Also die Palmzweige gehören dem Gott Apollon oder anderen Göttern und so weiter. Aber darüber hinaus, in der gesamten Mittelmeerkultur, galt die Palme und die Palmzweige eben auch als ein Sinnbild des Lebens und des Sieges. Das heißt, die machen da nicht gerade die Straße schön oder breiten da einen Teppich aus, sondern auch das ist symbolträchtig. Es wird im Grunde symbolisch gesagt, hier passiert etwas, hier marschiert jemand ein, hier zieht jemand ein und mit dieser Person verbinden wir das Leben und den Sieg. Deswegen kommen die Palmzweige auf den Boden. Ich sagte gerade schon, dass das ein Symbol ist, was alle Menschen verstehen, die damals gelebt haben in dem Kulturkreis. Und die Römer, die jetzt da in der Festung sitzen mit ihren Spezialeinheiten, die für die Sicherheit zuständig sind, die verstehen das auch. Die wissen genau, was da passiert. Und ihr könnt euch denken, wenn die Symbolsprache ist, derjenige, der die Palmzweige dahingelegt bekommt, das ist jemand, den wir als einen Sieger sehen, als jemand, der Leben garantiert, dann ist das eine Provokation. Die Römer schäumen, wenn die das sehen. Da kommt ein Typ auf dem Esel angeritten, ja, und der wird verehrt wie ein Herrscher, wie ein König, ja, mit dem der Sieg verbunden ist. Und Sieg heißt im Antiken Sieg mit dem Schwert. Das ist ganz klar. Ihr merkt, dass in diesen wenigen Symbolen, wenigen Begriffen ganz, ganz viel tiefe Symbolik steckt. Ich komme zum Übertrag. Was machen wir heute damit? Und wenn wir schauen, Palmsonntag ist natürlich heute mal nicht so nett, aber die letzten Tage waren ja auch sehr schön, ist erstmal ein ganz netter Frühlingssonntag. Und der ist garniert mit hübschen christlichen Bräuchen. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade gesehen habt, als wir hier noch unsere Anbetung hatten, sind Leute aus der katholischen Gemeinde gekommen und die hatten diese wunderschönen Palmbuschen dabei. Ihr kennt das vielleicht aus der Tradition heraus, in der katholischen Kirche wird das gemacht, ich finde das sehr schön auch. Da wird zu Palmsonntag werden spezielle Palmbuschen, also Blütensträuße sozusagen zusammengebunden, manchmal an Stäbe gesteckt auch. Und da sind dann ganz bestimmte Pflanzen auch drin, das sind nicht immer unbedingt Palmen, das kann Buchsbaum sein und andere Pflanzen, auch alles symbolisch beladen. Und die Tradition in der katholischen Kirche ist, dass man die mitnimmt sozusagen, die werden geweiht in der Kirche und man nimmt die mit und gibt die seinen Paten. Oder man steckt sie zu Hause irgendwie ans Kreuz oder was auch immer. Also es gibt sehr schöne Bräuche und Traditionen und das ist ja auch sehr nett. In anderen Ländern, vor allem im Mittelmeerbereich, in Spanien, Italien und so weiter, werden heute Prozessionen durchgeführt. Und da wird es folgendermaßen gemacht. Es gibt, in der Kunst gibt es den Palmesel, also wunderbar geschnitzte Esel aus Holz, auf Rädern, und da ist ein Jesus drauf, auch aus Holz, und der wird dann durch die Stadt gezogen. Das heißt, man spielt sozusagen diesen Palmsonntag, diesen Einzug nach. Also es gibt viele schöne Bräuche, und das ist auch gut so und nett so, aber Palmsonntag, und das merken wir jetzt raus, ist eigentlich mehr als so ein dekoratives, schönes, kirchliches Vorosterfest, sondern eigentlich steckt in diesem Palmsonntag, in diesem Einzug Jesu in Jerusalem, ein ganz hochbrisantes Geschehen mit einer tiefen religiösen Bedeutung drin. Und damit ist der heutige Sonntag sozusagen der Auftakt in die dramatische Karwoche mit Blick auf das höchste Fest, was alle Christen auf dieser Welt feiern, Ostern. Und diese Brisanz möchte ich nochmal zusammenfassen und dazu lese ich jetzt auch den angekündigten Text aus Sacharja. Was steckt da drinne, wenn Jesus jetzt so wie beschrieben in Jerusalem einzieht? Es steckt drinne, dass hier nicht nur ein Rabbi einzieht nach Jerusalem, ein Lehrer, ein weiser Mann, ein guter Mensch, wie auch immer, sondern hier zieht der Friedenskönig ein. Und Sacharja schreibt dazu im Vers, im 9. Kapitel, Verse 9, jetzt muss ich gucken, und 10. Freu dich, du Zionstadt, jubelt laut, ihr Bewohner Jerusalems, euer König kommt. Er bringt das Recht und die Rettung, und doch ist er nicht hochmütig. Er reitet auf einem Esel, ein einfacher Esel ist sein Reittier. Er schafft die Pferde und Streitwagen ab, in Jerusalem und ganz Israel. Auch der Kriegsbogen wird zerstört. Er stiftet Frieden unter den Völkern, über Länder und Meere erstreckt sich seine Herrschaft, so weit die Erde reicht. Das ist der Esel und der Friedenskönig. Und da steckt genau hier drinne diese Verse aus Sacharja 9, 9 und 10. Eine Opfersymbolik steckt da drinne. Und ich komme nochmal auf den Esel zurück. Und ich habe gerade gesagt, dass der Esel nach den mosaischen Gesetzen das einzige Tier ist, was quasi nicht geopfert werden muss für Gott, sondern ausgelöst werden kann. Und in der Tradition, bei den Juden ist es so, dass man ein Lamm nimmt, um den Esel auszulösen. Und jetzt müsste es klingeln bei uns. Jesus, das Lamm Gottes. Jesus reitet auf diesem Esel, das heißt, er leiht ihn aus. Und dieser Esel steht letztlich für mich, für dich. Was hier ausgesagt wird, wenn Jesus auf dem Esel reitet, ist, eigentlich muss jede Erstgeburt, und deswegen ist so wichtig auch, dass es ein junger Esel ist und dass es ein Esel ist, auf dem noch niemals jemand geritten ist, das ist die Erstgeburt, eigentlich müsste er geopfert werden, aber er muss es nicht. Er ist quasi freigestellt und dafür wird das Lamm geopfert. Symbolisch, wenn ich der Esel bin oder du der Esel bist, dann sind wir freigestellt. Warum? weil wir ausgelöst sind durch das Lamm Gottes, und das ist Jesus, der auf diesem Esel reitet. Das heißt, Jesus auf dem Esel ist eigentlich schon ein Hinweis auf das, was Ostern passiert und was letztlich die Hoffnung ist, die Kraft ist, aus der wir heute leben. Dass unsere Schuld vergeben ist, weil Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist. Erstaunlich, welches Bild dahinter versteckt ist. Der Hilferuf. Hosianna singen die Jünger und jubeln und da ist Spaß und Freude und die sind ja richtig gut drauf. Hosianna, hilf doch! Und gleichzeitig, fast wie eine Antwort, sitzt Jesus da, Jesus, der heißt, Gott ist Hilfe. Hilf doch! Und Jesus ist da und hilft. Also auch hier gibt es ein Miteinander, ein Dialog in der Geschichte, die hier auch gewollt ist. Und die Palmzweige, das Symbol für Freiheit, Unabhängigkeit und Sieg. Aber, und das kommt bei Sacharja dann auch nochmal raus, die Römer, die sicherlich sauer sind über diese Symbolik, über diese Geste, brauchen keine Angst zu haben, weil dieser Sieg, den dieser Friedenskönig erringen wird, kein Sieg ist mit Waffen, mit Bögen und Schwert, Panzern, Maschinengewehren, sondern weil es ein Sieg ist, der letztlich nicht über politische Mächte gewonnen wird, sondern über die Mächte des Bösen. Dafür stehen die Palmzweige. Ich komme zum Schluss. Ich sagte gerade schon, dass Palmsonntag der Auftakt ist in die Karwoche hinein. Und die Karwoche wird oft auch als die stille Woche bezeichnet. Wir werden das wahrscheinlich so nicht erleben in der kommenden Woche, sondern wir werden wahrscheinlich erleben, dass diese stille Woche genauso hektisch ist und voll und alltäglich wie alle Wochen, die wir erleben werden. Und es ist die Frage, wo Gott seinen Platz hat in dieser Woche. Ich habe uns ein Bild mitgebracht, was ich finde, was diese Woche sehr gut symbolisiert. Es ist eine ganz normale Wand, an der ich jeden Tag vorbeigehe. Kennt ihr alle, wenn ihr so in Bahnhofsnähe seid, dann findet ihr solche vollgeklebt mit Plakaten und Schmierereien und ich weiß nicht was. Und ich glaube, dieses Bild ist ein gutes Bild für unser Alltagsleben, gerade auch in dieser kommenden Karwoche. 1000 Informationen, 1000 Dinge, die hier kundgetan werden, habe ich am Freitag erst fotografiert. Und ganz mittendrin gibt es einen Aspekt, Jesus lebt. Einer unter ganz vielen anderen Dingen. Und ich glaube, es ist immer wieder notwendig, sowieso in unserem Leben, aber vielleicht auch gerade verstärkt in dieser Karwoche, dass es wichtig ist, bei all den Dingen, die uns auf uns einströmen und die uns beschäftigen und die unseren Alltag voll machen, immer wieder zu suchen, wie in einem Wimmelbild zu suchen, wo sind Gottes Spuren? So wie so eine Plakatwand, wo man erstmal suchen muss, wo ist denn Jesus da versteckt? Der ist auch da, aber versteckt. Und ich glaube, da hilft uns ein zweifaches Einüben. Einmal stille Woche, einüben immer wieder in die Stille. Auch das geht mir persönlich immer sehr ab und auch das ist eine Übung, die ich unbedingt wieder machen muss. Und in dieser Stille nach dem zu suchen, wo Jesus Einzug hält in unser Leben, in unser Alltagsleben, immer wieder nach diesen Spuren zu suchen. Und das wird kein lautes Hosianna sein und kein gelobt sei Gott, das werden leise Spuren sein, die Jesus und Gott hinterlässt. Wenn wir die nächsten Kapitel weiterlesen, merken wir, dass auch Jesu Zeit in Jerusalem, nachdem er so eingezogen ist, keine Zeit von Lobpreis und Anbetung gewesen ist. Das waren keine Tage voller Party und Happiness und gut drauf und volle Gottesdienste, sondern das Erste, was die Evangelisten danach erzählen, nachdem Jesus eingezogen ist in Jerusalem, ist, dass er in den Tempel geht. Und ihr habt eine Ahnung, was da passiert in dem Tempel. Wisst ihr das? Da sind die Händler. Und Jesus ist da nicht der nette Friedensfürst, sondern der haut denen da erstmal ihre Waren um die Ohren, ja? Und sagt, Leute, was macht ihr hier? Das ist das Haus Gottes. Also auch Jesus nach dem Einzug in Jerusalem ist nicht der nette Friedensfürst, der gut drauf Guru, ja, der alle streichelt, sondern der haut auf den Putz. Und das ist nicht lustig. Also auch hier gilt, Jesus meint es ernst mit dem, was er tut, und das ist nicht immer nett. Und ich glaube, auch für uns ist das manchmal ein anstrengender Weg, den wir da gehen müssen, auf der Suche nach Gott in unserem Leben, was auch nicht immer lustig ist, was manchmal auch anstrengend sein kann, aber was sich lohnt. Und ich glaube, auf diesem Weg in die Stille und auf der Suche nach Jesus, gerade in meinem Alltag, können wir einiges entdecken. Wenn wir anfangen, unsere Alltagsschichten wieder freizulegen, so wie so eine Plakatwand, wenn man ein Plakat nach dem anderen wegnimmt, dass wir anfangen, unsere Lebensbezüge zu reinigen und dass wir dadurch wieder Raum gewinnen, Platz machen für den Sohn Gottes in uns und dafür, dass dieser Sohn Gottes Raum bekommt in uns, um in uns seine Menschlichkeit auszubreiten. Und das wünsche ich uns allen. Amen.